Wir haben heute noch eine einzelne Predigt. Nächste Woche ist ja schon Advent und dann starten wir in unsere Adventspredigtreihe. Deswegen möchte ich heute einen kurzen Bibeltext mit uns teilen, der so ganz wesentliche Aspekte unseres menschlichen Lebens, unseres Glaubens nochmal zusammenbindet. Und da möchte ich mit uns hineingehen. Fragen werden beantwortet, hoffe ich jedenfalls. Wie kann ich ein Leben führen, das Gott gefällt? Was ist dabei meine Verantwortung? Was ist Gottes Verantwortung? Und wie ticke ich eigentlich als Mensch? Beziehungsweise welche unterschiedlichen Aspekte des Menschseins gibt es eigentlich? Und wie wirken sie zusammen? Im Schlussteil seines ersten Briefes an die Gemeinde in Thessaloniki im heutigen Griechenland schreibt Paulus Folgendes. Und das ist unser Predigttext, zwei Verse. 1. Thessalonicher 5, 23 bis 24. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Der Text startet mit dem Gott des Friedens. Und das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, in der Bibel meint Frieden mehr als die Abwesenheit von Krieg. Also wir leben so Frieden, Krieg, so das sind so zwei gegenüberliegende Bestandteile. Aber biblischer Friede meint immer totales Wohlergehen. Also umfassendes Wohlsein in jedem Aspekt des Lebens. Das heißt, Gott des Friedens meint, Gott ist derjenige, der absolutes Wohlergehen in sich selbst hat und dieses Wohlergehen auch an uns, seine Geschöpfe, weiterreichen möchte. Er ist der Gott des Friedens. Und Frieden vom Hebräischen her meint auch Ganzsein. Also, dass ich als Mensch, wenn ich im Frieden Gottes bin, dann bin ich ganz und vollständig da. Und ich muss nichts irgendwie verheimlichen, ich muss nichts verstecken, ich muss nicht irgendwie was abspalten, sondern ich darf sein, wie ich bin in diesem Frieden und mir geht es wohl. Und der Gott des Friedens, so steht es hier, er möchte uns helfen. Das heißt, da ist ein Gott des Universums, der mit seinem Wohlsein in sich selbst, ihm geht es ja immer gut, Gott hat nie Mangel, er ist nie irgendwie außer der Ruhe, er ist nie krank, er ist nie irgendwie neben der Spur. Er möchte mit seinem Frieden uns beschenken und uns auch in diesen Frieden hineinversetzen. Und das, finde ich, ist mal eine ganz, ganz gute Grundlage auch für unser Thema heute. Da ist ein Gott, der für uns ist und der uns mit diesem Frieden beschenken möchte. Jetzt kann es sein, dass du aufgewachsen bist und du hast vielleicht wenig Fürsprecher in deinem Leben gehabt. Vielleicht musst du sagen, in deinem Leben waren Stimmen da, ob das deine Eltern waren, ob das deine Lehrer waren oder wer auch immer, die haben dich eher runtergezogen und die haben dir Frieden geraubt und die wollten eher Schlechtes in dein Leben hineinsprechen. Und vielleicht sind diese Stimmen immer noch sehr präsent in deinem Leben. Da möchte ich dir heute sagen, es gibt einen Gott des Friedens, der mit seinem Frieden dich beschenken möchte und dir helfen möchte. Und der spricht andere Dinge über dein Leben aus. Und er möchte dich hineinlieben in diesen Frieden. Deswegen vertraue auf diese Stimme und öffne dich mehr für diese Stimme, für diesen Gott, der mit einer anderen Ansprache an dein Leben herantritt. Der Gott des Friedens, er möchte helfen. Und wozu möchte er helfen? Dass wir ein durch und durch geheiligtes Leben führen, so heißt es hier. Das sind ja irgendwie interessante Beschreibungen. Was heißt das denn, ein geheiligtes Leben? Was verbirgt sich denn dahinter? Letztendlich meint es, auf den Punkt gebracht, ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt. Ein Leben, wie Gott sich unser Leben vorstellt, nach seinen Maßstäben, nach seinen Regeln, nach seinem Herzschlag. Und Gott ist der, der uns dazu helfen möchte. Und er kommt mit der Perspektive des Friedens, weil er weiß, dass dieses Leben in Verbindung mit ihm, das ist das Leben, was das beste Leben ist. Und da ist auch dieser Frieden zu finden. In der Bibel finden wir an unterschiedlichen Punkten diese Begrifflichkeit Heiligung. So, und um dieses Thema geht es in diesem Text ganz massiv, um das Prinzip Heiligung. Da soll nichts mehr sein an unserem Leben, was Tadel verdient. Wo man irgendwie sagen kann, hey Mensch, das ist nicht gut, das ist irgendwie böse, das ist dreckig. Und das ist die Perspektive. Gott, er möchte unser Leben verändern. Transformation, ja, er möchte unser Leben gestalten. Möchte uns mit hineinnehmen in dieses große Thema Heiligung und ein paar wichtige Aspekte mit uns betrachten. Der erste Aspekt ist, die Heiligung findet bei der Wiedergeburt ihren eindeutigen Anfang. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was ist denn hier mit Wiedergeburt gemeint? Die biblische Wiedergeburt meint, da ist ein Mensch, der ist getrennt von Gott und er entscheidet sich, sich abzuwenden von seinem alten Leben. Er kehrt um, er tut Buße, er wendet sich Gott zu und lädt Gott ein, in sein Leben zu kommen und empfängt den Heiligen Geist, der das Leben neu macht. Das ist die Wiedergeburt, von der die Bibel spricht. Das heißt, ein Mensch wird zu diesem lebendigen Wesen in der Abhängigkeit von Gott und sein Leben wird neu gestaltet durch den Heiligen Geist. Und an dieser Stelle ist der erste Punkt, wo Heiligung passiert. Das heißt, wir bekommen etwas Neues in unser Leben hinein geschenkt, was nicht aus uns heraus irgendwie fabriziert wurde. Und das Neue, was jetzt da ist, ist der Heilige Geist, der uns ein neues Verständnis gibt vom Leben und von Sünde und von dem, was nicht in Ordnung ist. Und er wirkt in uns etwas, was vorher nicht da war, als wir noch ohne den Heiligen Geist waren. Mit diesem Punkt der Wiedergeburt bekommen wir ein feines Verständnis davon, was es heißt, in Sünde zu leben und Dinge zu tun, die Gott nicht meint und Dinge zu tun, die Gott haben möchte. Also wir werden sensibel für das, was Gott will und was er nicht will. Und als wiedergeborener Christ habe ich eine Schwierigkeit, dass ich praktisch in Sünde bleibe, weil mein Gewissen, was dann durch den Heiligen Geist geprägt ist, das wird immer lauter, wenn ich in Sünde verharre. Wenn ich dauerhaft in meinem Lebensstil Dinge noch mit mir herumschleppe, die ich eigentlich loslassen sollte. Wenn ich mit Gott nicht unterwegs bin, dann ist mir das herrlich egal. Ja, dann kann ich machen, was ich will. Ich habe vielleicht gar nicht dieses Empfinden an manchen Punkten. Aber sobald der Geist Gottes ins Spiel kommt, werde ich sensibel dafür. Und ich merke, Mensch, das ist noch nicht in Ordnung. Ich muss das aufräumen. Ich muss etwas hier in Ordnung bringen. Das heißt, hier mit der Wiedergeburt ist der erste Punkt, wo etwas grundsätzlich sich ändert, wo ich einen Anfang mache in diesem Veränderungsprozess. Auf einmal möchte ich Sünde nicht mehr lieben. Ich beginne, Sünde zu hassen. Ich will manche Sachen aus meinem Leben rausdrängen, wo ich merke, das ist nicht so, wie Gott sich das vorstellt. Ich möchte mich mehr dem hin orientieren, wie Jesus gelebt hat. Ich möchte von meinem Inneren, möchte ich die Veränderung, weil ich weiß, das will Gott für mein Leben. Der Anfang ist hier gesetzt. Und der Heilige Geist, den empfangen wir. Und durch den Heiligen Geist bekommen wir die Kraft und die Möglichkeit, dass wir manchen Dingen, die Gott nicht möchte, dass wir da stark dagegen gehen und sagen, ich möchte nicht in jede Versuchung fallen, sondern ich möchte stark sein durch den Heiligen Geist und ich möchte mich dagegen stellen. Und ich gehe hier einen guten Weg und habe auch die Kraft in mir durch den Heiligen Geist, dass ich hier klar bleiben kann. Der Heilige Geist ist der Motor für unsere Heiligung. Wir können Versuchung und Verlockung der Sünde überwinden, weil der Heilige Geist stärker ist als wir selbst an dieser Stelle. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns immer wieder auch an diesen Anfangspunkt erinnern und dass wir verstehen, es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Die Bibel beschreibt, dass wir, bevor wir wiedergeboren wurden, waren wir Sklaven der Sünde. So, da waren wir irgendwie abhängig der Sünde ausgeliefert. Wir haben Dinge getan, die Gott nicht wollte und das war für uns damals irgendwie vielleicht auch okay. Und wir konnten auch an manchen Punkten vielleicht gar nicht anders. Aber wenn ich Christ werde, dann kommt Licht in mein Leben und der Geist Gottes kommt in mein Leben und die Kraft kommt in mein Leben, dass ich anders leben kann, was ich vorher vielleicht nicht konnte. Ich habe einen anderen Herrscher. Nicht mehr die Sünde ist der Herrscher über mein Leben, sondern Jesus Christus ist der Herrscher über mein Leben. Dinge verändern sich, Dinge kommen hier in Bewegung. Ein zweiter Punkt. Im Laufe unseres Lebens wachsen wir in der Heiligung. Das heißt, mit meiner Wiedergeburt, mit meiner Entscheidung, Jesus nachzufolgen, bin ich nicht fertig. Manchmal hat man so diesen Anspruch und denkt, Mensch, jetzt bin ich ja Christ geworden und jetzt ist alles Paletti. Manchmal denkt man das bei der Taufe. Vor ein paar Wochen hatten wir Taufe und dann denkt man, entweder muss ich perfekt sein, um getauft zu werden. Ja, das denken manche. Und manche denken, wenn ich getauft bin, dann ist ja alles durch, dann bin ich ja fertig. Und das stimmt alles nicht. Ja, wir sind nicht perfekt, wir brauchen auch nicht perfekt sein, sonst würden wir hier nie getauft werden. Und wenn du getauft bist, dann bist du auch nicht fertig mit der Heiligung. Sondern unser ganzes Leben als Christ ist ein richtig langer Heiligungsprozess. Und das gilt es auch anzunehmen und zu umarmen und sich nicht irgendwie dagegen aufzulehnen, sagen, Mensch, wie lange noch und ich will nicht mehr oder ich bin schon fertig. Wir haben eine Bibelstelle aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, wo Paulus schreibt, dass wir in das Bild von Christus verwandelt werden, wenn wir ihn anschauen. Und das ist unser lebenslanger Prozess als Christen. Das ist unsere Aufgabe. Denke nicht, du wärst irgendwie schon abgeschlossen und fertig. Keiner von uns ist fertig. Es geht darum, in unserem Leben Christus immer ähnlicher zu werden, immer mehr transformiert zu werden, dass unser Herz auch verändert wird, dass wir nicht nur manche Sachen vielleicht nicht mehr machen, die wir vorher gemacht haben, sondern dass unser Denken, unser Fühlen, unsere Haltungen sich verändern im Laufe unseres Lebens und tatsächlich Jesus immer ähnlicher werden. Heiligung ist ein Prozess der Umgestaltung. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was das vielleicht nochmal recht deutlich macht. Natürlich alles schematisch und so, wie das so ist, aber manchmal helfen solche kleinen Bilder und Modelle, um nochmal Dinge deutlicher zu verstehen. Also wir haben hier diese Stufe, so Sklaven der Sünde als Nichtchristen mit unserer Bekehrung, mit der Wiedergeburt, geschieht ein Anfang der Heiligung. Wir kommen Jesus näher, wir bekommen den Heiligen Geist. Und dann ist aber diese Phase Wachstum in der Heiligung, wo es so rauf und runter geht. Ihr seht das. Also es ist auch nicht irgendwie stringent nach oben, wo man sagen kann, jeder Tag wird besser und jeden Tag, da bin ich jetzt Christus ähnlicher. Sondern du hast vielleicht Phasen in deinem Leben, wo du irgendwie mit Dingen zu kämpfen hast, die schwierig sind. Wo du vielleicht in irgendwelchen Süchten, Abhängigkeiten steckst. Wo du ganz bewusst vielleicht auch nochmal Sünde tust, weil du denkst, das wäre jetzt der coolere Weg. Obwohl du eigentlich Christ bist. Also unser Leben ist ja nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, sondern es geht rauf und runter. Und wir sind herausgefordert mit all dem, was auf unser Leben hereinprasselt. Trotzdem ist wichtig, in dieser Phase dran zu bleiben. Und immer wieder auch umzukehren, immer wieder auch Buße zu tun, immer wieder zu sagen, Gott, komm du neu in mein Leben. Ich möchte nicht nur für mich leben, ich möchte nicht nach meinem eigenen Denken alles organisieren, sondern ich lade dich ein, Geist Gottes, dass du mein Leben prägst und veränderst. Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, der immer wieder kommt, wenn wir hier in diesem Prozess bleiben sollen. Der dritte Punkt, die Heiligung wird erst bei unserem Tod beziehungsweise mit der Wiederkunft Jesu abgeschlossen sein. Also während unseres ganzen Lebens wird es nicht vollendet sein hier auf dieser Erde. Manchmal haben wir in der ersten Phase den Kampf gegen die Sünde, wo wir Dinge tun und wo wir vielleicht Sachen sagen oder nicht sagen sollten. Also wo man sagen kann, die Sünde, die ist sehr, sehr sichtbar in unserem Leben. Ich glaube, wenn wir länger mit Jesus unterwegs sind, dann geht es weniger um diese offensichtlichen Punkte, die wir mit Jesus klären sollten, sondern es geht mehr um unsere Herzenshaltung. Mit welcher Haltung betrachte ich andere Menschen? Mit welcher Einstellung bin ich grundsätzlich in meinem Leben unterwegs? Was sind die Motivatoren meines Lebens? Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Also es geht irgendwie tiefer, es geht ans Eingemachte, es geht ins Innere. Und da möchte Gott genauso verändern. Er möchte nicht nur unser Tun nach außen hin revolutionieren, sondern er möchte unser Herz verändern. Es gab immer wieder Christen in der Kirchengeschichte, die hatten die Vorstellung, dass das Leben als Christ in der Heiligung irgendwann hier auf der Erde schon vollkommen abgeschlossen ist. Also die Vorstellung war da, wenn ich mich also richtig anstrenge und wenn ich Gott richtig ranlasse an mein Leben, dann kann ich hier auf der Erde ein vollkommenes Leben führen, sodass die Heiligung abgeschlossen ist. Und das ist eine spannende These. Manchmal findet man immer noch solche Literatur oder Leute, die in diese Richtung reden. Ich kann mich daran erinnern, als ich Jugendpastor war, hatte ich solche Diskussionen mit den Jugendlichen teilweise. Saßen wir bei McDonald's und dann hat mir einer verklickern wollen, dass er schon recht fertig ist mit seinem Heiligungsprozess oder zumindest, dass es theoretisch möglich wäre, hier als Mensch ohne Sünde durch sein Leben zu gehen. Und ich musste ihm da so den Zahn ziehen und sagen, ich glaube das nicht. Die Bibel spricht da eine andere Sprache. Die Bibel spricht da davon, dass wir danach streben sollen und dass wir natürlich in der Heiligung leben sollen. Aber diese Vollkommenheit, die wird hier kein Mensch erreichen auf dieser Erde. Sondern die wird auf uns warten an dem Punkt, wo wir mit Gott verbunden sind in der Ewigkeit. Und das ist für manche dann schwer zu verdauen, weil die sagen, Mensch, ja, aber wozu soll ich dann hier unterwegs sein, wenn es hier nicht dieses klare Ziel gibt und wenn das nicht so funktioniert? Für manche ist es frustrierend. Für manche ist es aber vielleicht sogar ganz heilsam zu verstehen, hey, ich lebe hier aus Gnade und Barmherzigkeit. Ich kann gar nicht aus mir selbst heraus hier Dinge tun. Ich bin immer noch auf Jesus angewiesen. Manche Bibelstellen, die scheinen so in diese Richtung zu gehen, dass es ganz einfach wäre, hier dieses geheiligte Leben in Vollkommenheit zu platzieren. Zum Beispiel 1. Johannes 3, Vers 6, da steht, wer in ihm, in Gott bleibt, der sündigt nicht. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Kannst du jetzt sagen, ja, ist ja ganz easy, ich muss einfach nur in Gott bleiben, dann sündige ich halt nicht. Aber das ist ja genau die Herausforderung, dass wir hundertprozentig in Gott bleiben zu allen Zeiten unseres Lebens. Das wäre schön, wenn das immer uns gelingen würde. Aber ich sage ja, auch da sind wir oft noch zu sehr Mensch und zu sehr bei uns. Und wir haben immer noch Anteile von unserem alten Leben und wir wollen immer noch von unserem Denken her manchmal unabhängig von Gott agieren und lieber das tun, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, als ganz mit Gott zu gehen. Also ganz so einfach ist es dann nicht. Es ist immer dieser Kampf, es ist immer diese Zerrissenheit. Ich möchte dich mal konkret fragen an diesem Morgen, wie überzeugt bist du von dir, dass du schon recht fertig bist mit dem Projekt Heiligung? So, sei mal ganz ehrlich zu dir und ich behaupte, es gibt vielleicht so zwei Gruppen, vielleicht die größere Gruppe, die sagt, nee, also ich bin noch lange nicht fertig. Jedenfalls kriege ich das immer gespiegelt von meinem Ehepartner oder von meinen Kindern oder so, dass noch viele Baustellen sind und besser, du nimmst das dann auch an und sagst, ja, ich bin halt noch nicht fertig. Ich glaube, das sind die größere Gruppe von Menschen. Vielleicht bist du aber hier und sagst, ach so, eigentlich, ne, bin ich schon ganz gut unterwegs mit Jesus und ich habe vielleicht jetzt nicht 100%, aber so 98% sind schon da. Dann möchte ich dir diesen Spiegel vorhalten und sagen, Jesus ist der Maßstab, ja. Gott ist der Maßstab und wir sind nicht in diesem 100% Raum unterwegs, sondern wir sind immer noch auf dem Weg. Und sei nicht zu überheblich, sei nicht zu stolz. Denk nicht, du bist besser als die anderen. Alle anderen haben es nicht begriffen, aber du hast es gecheckt. Pass da gut auf dein Leben. Und ich brauche jetzt ein bisschen Wasser. Ich möchte mal einen Schritt weitergehen. Gott und Mensch wirken in der Heiligung zusammen. Also es ist nicht nur so, dass Gott einfach seine Sache macht, unabhängig von uns. Und es ist auch nicht so, dass ich aus mir heraus diesen Veränderungsprozess machen könnte. Es geht darum, was beides zusammenwirkt. Wir haben unterschiedliche Rollen. Gott ist derjenige, von dem diese Kraft kommt und der das überhaupt machen kann. Aber wir können es auch blockieren. Wir können auch mit unserem Willen sagen, ich steige hier aus. Ich will nicht, dass Gott an mir Dinge verändert. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ich habe hier meine Lieblingssünden. Ich möchte nicht, dass Gott da rankommt. Und dann gehen wir so durchs Leben. Also Gott kann uns auch nicht an dieser Stelle vergewaltigen im positiven Sinne und sagen, okay, ich mache jetzt aus dir hier den Superchristen und so, wenn du nicht mitmachen willst. Es liegt an uns auch. Die Rolle des Sohnes Gottes, Jesus Christus, ist, dass er die Heiligung für uns erwarb. Also das kommt von seinem Kreuz. Er ist für uns gestorben und er hat überhaupt es möglich gemacht, dass diese Veränderung kommen kann in unser Leben. Und die Rolle des Heiligen Geistes ist es, dass er tatsächlich dieser Motor, die Dynamik ist, die Kraft für diese Veränderung. Aber wir haben auch eine Rolle. Und wir haben eine vielleicht kann man sagen, zwei Rollen, eine passive Rolle, ja, dass wir verstehen, ich bin so sehr von Gott abhängig, dass er seine Sache mit mir macht. Ich gebe mich ihm hin, ich liefere mich ihm aus, ich lade ihn ein, dass er an mir wirkt. Und das Aktive, dass ich meinen Teil dazu beitrage, wenn er seinen Finger auf Dinge legt in meinem Leben, dass ich auch sage, ja, ich brauche hier Veränderung. Ich möchte hier Schritte gehen. Ich möchte mich hier verändern lassen. Ich möchte tatsächlich hier Buße tun und umkehren von Dingen, die nicht in Ordnung sind. Ich bin bereit dazu. Beides ist auch unsere Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung. Und die Verantwortung ist nicht klein. Die Verantwortung können wir nicht ganz auf Gott abschieben. Wir können jetzt nicht Gott den schwarzen Peter zuschieben und sagen, naja, ich bin so, wie ich bin. Und wenn du mich verändern willst, dann verändere mich und ich mache einfach mein Ding. Das wäre zu kurz gegriffen. Es geht darum, unser Leben Gott hinzuhalten und ihm zu erlauben, dass er an uns wirken kann. Und manchmal brauchen wir für diese Veränderungsprozesse, brauchen wir auch Hilfe von außen und kriegen manche Themen unseres Lebens nicht gut alleine in den Griff. Heiligung wird im Neuen Testament immer im Kontext auch von Gemeinde und Gemeinschaft gedacht. Alleine kann ich nicht die Schritte gehen, die ich vielleicht gehen müsste, aber in der Gemeinschaft, da sind Leute, die mich ermutigen, die mich korrigieren, die mich an die Hand nehmen, die mir dienen. Wir brauchen einander für diesen Heiligungsprozess. Und manchmal brauchen wir auch professionelle Hilfe, um Sachen loszuwerden. Da, wo ich mit Suchtgeschichten zu tun habe, wo ich in Abhängigkeiten verstrickt bin, da kann ich immer sagen, wenn Gott mich frei machen will, dann soll er es tun und ich mache einfach so weiter. Oder ich übernehme Verantwortung für mein Leben und sage, Gott, ich brauche Hilfe und ich nehme jede Hilfe, die sich mir anbietet, um hier frei zu werden. Und dann gehe ich in die Suchtberatung und dann gehe ich in die Therapie und dann traue ich Gott zu, dass er all die Hilfe zusammenbindet, dass ich hier Schritte der Veränderung gehen kann. Und Gott wird seinen Segen dazu geben, weil er ein Gott des Friedens ist, der uns in das Wohlsein hineinführen will. Aber ich kann auch blockieren und sagen, so what? Ich lebe einfach mein Leben und ich bleibe stehen. Und ich leide letztendlich und andere in meinem Umfeld leiden auch. Es geht darum, Gott zu vertrauen und ihn immer wieder einzuladen. Im Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 14 steht dieser Vers, jaget der Heiligung nach. Jaget der Heiligung nach. Für mich spricht das eine deutliche Sprache. Wir sollen sehr aktiv dem hinterhergehen. Wir sollen uns aufmachen. Wenn jemand zur Jagd geht, ist jemand Jäger hier von uns? Schade eigentlich, ne? Also ich stelle mir das so vor, wenn jemand zur Jagd geht, der hat sein Gewehr, der hat seine Montur und der steht früh auf, um da auf den Hochsitz zu gehen und anzusitzen und zu warten. Also der steht aus dem Bett auf und der wird aktiv, damit er irgendwie das kranke Reh abschießen kann. So, er jagt, er macht was mit sich. Er sagt nicht: Ja, ich bin hier der Superjäger und ich bleibe im Bett liegen und guck mal, was für ein Tier vorbeikommt. So, der macht sich auf den Weg. Lasst uns doch in unserem Heiligungsprozess der Heiligung nachjagen und selbst auch aktiv werden. Nicht mit dem Denken, es liegt an mir und ich könnte alles machen, aber ich muss meinen Schritt auch gehen, damit Gott seinen Segen gibt. Jagst du der Heiligung nach? Oder hast du dich in dein scheinbares Schicksal ergeben und sagst, ja, daraus wird nichts mehr. Ich bin schon seit 10 Jahren mit dem Thema unterwegs oder seit 15 Jahren und so. Ja, ich sag dir, dann versuch doch mal was anderes. Dann halt das doch nicht bei dir, sondern öffne dich anderen und teil anderen mit, wo du zu kämpfen hast. Komm aus deiner Scham heraus, komm aus deiner Starre heraus und such woanders Hilfe. Jage nach. Vielleicht ist deine Situation aber irgendwie anders. Vielleicht denkst du, dass du doch sehr dich selbst bemühst und du bemühst dich an vielen Punkten deines Lebens, damit du Dinge loswirst und du hast auch so eine Sorge, dass Gott irgendwie seine Liebe zurückzieht, wenn du nicht dich immer perfekter in deinem Leben zeigst. Und da ist so ein christlicher Perfektionismus dran, ja? Ich muss immer aus mir heraus immer besser werden. Und dir möchte ich sagen, wenn du so tickst und wenn das so deine Persönlichkeitsstruktur ist an dieser Stelle, ich möchte dir sagen, hey, komm du mal in eine Entspannung rein und verstehe, dass es nicht an deinem Tun und Wollen liegt, dass du in diese Perfektion kommen kannst. Das kannst du nicht durch dein Tun, sondern verstehe du doch, dass du ganz abhängig bist auch von Gott. Du kannst dein Leben nicht transformieren. Der Heilige Geist ist derjenige, der dein Leben verändert. Gib dich Gott hin und sag: Geist Gottes, verändere du mich an den Punkten, wo ich Veränderung brauche. Und hab nicht deine To-Do-Liste, wo du sagst, und diese 10 Punkte für den nächsten Monat, die muss ich loswerden, damit ich hier weiterkomme. So funktioniert's nicht. Das macht dich kaputt. Das macht dir Druck. Das macht dein Leben mit Gott nur zu einem Abarbeiten von Dingen. Und der Frust ist groß, weil es nicht so funktioniert. Aber du kannst dein Leben immer wieder in das Licht Gottes stellen und sagen: Gott, wenn da irgendetwas ist, was dich noch an mir stört und wo Veränderungspotenzial ist, dann komm mit deinem Geist und wirke es in mir. Und dann sei einfach entspannt und gespannt, wie der Geist Gottes das macht, dich an die Hand zu nehmen, um dich zu verändern. In unserem Leben als Christ hier auf der Erde geht es nicht darum, alles richtig zu machen, sondern darum, nah am Herzen Gottes zu sein und aus seiner Gnade und Barmherzigkeit zu leben. Ein letzter Punkt. Die Heiligung betrifft die ganze Person. Vers 23 nochmal. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Manche Christen stellen sich den Menschen so vor, dass wir abgetrennte Bereiche haben. Also da ist ein Geist, so ein geistlicher Bereich in unserem Leben, da ist ein seelischer Bereich. Und wir haben einen Körper und diese Bereiche, die sind schön rund abgegrenzt und die haben wenig miteinander zu tun. So, Das ist manchmal die Vorstellung und manchmal gibt es auch Jüngerschaftsbücher, die wir lesen im christlichen Bereich, wo dann solche Modelle aufgezeigt werden, wie das alles so sein soll, ne, diese abgegrenzten Bereiche. Und dann wird dann gesagt, naja gut, der Geist ist wiedergeboren, aber die Seele halt nicht und der Körper auch nicht und so. Und man fabriziert da Dinge, die eigentlich nicht biblisch sind, aber die für uns manchmal nett sind, weil wir denken, wir hätten jetzt verstanden, wie wir ticken. Und manchmal kann man auch Sachen deutlich machen, aber eigentlich ist es anders. Und ich möchte dafür sensibilisieren. Diese klare Abtrennung zwischen Geist, Seele und Leib entspricht eigentlich dem griechischen Denken. Also so in der Antike, die Griechen, die haben so getickt und die haben gesagt, Mensch, es gibt eigentlich unterschiedliche Bereiche im menschlichen Sein und es gibt Dinge, die besser sind als andere. Also der Leib ist schlecht, aber der Geist und die Seele, so das Innere, das ist erstmal gut. Und das Ziel des Menschen müsste sein, dass wir dieses innere Leben, diese Seele, dass wir sie aus dem Körper befreien, damit sie ganz frei aufspielen kann. Also es war eine starke Abwertung des Leibes. Und das hatte mit christlichem Glauben gar nichts zu tun. Und jetzt lesen wir aber hier an dieser Stelle im Neuen Testament, Paulus schreibt das hier, diese Begriffe auch wieder, Geist, Seele und Leib. Ja, die Begriffe, die tauchen im ganzen Neuen Testament auf, aber die sind nicht scharf abgegrenzt. Also wenn man jetzt ein richtiges Studium machen würde, dann würde man feststellen, Paulus, er benutzt unterschiedliche Begriffe und die überlappen sich von ihrer Definition. Es gibt keine ganz klaren Grenzen. Und das andere, was wir oft nicht verstehen, dass Paulus ja Jude ist und er schreibt dann solche Begriffe vor dem Hintergrund des jüdischen Menschenbildes, des hebräischen Menschenbildes. Und das hebräische Menschenbild ist, wir als Menschen sind eine Einheit. 1. Mose, Schaffung des Menschen, wird davon gesprochen, der Mensch ist eine lebendige Seele. Also ich bin eine Seele. Ich habe nicht eine Seele, ich bin Seele. Ich habe nicht einen Geist, der abgetrennt ist von allem anderen, sondern ich habe in mir eine Ebene, wo Gott natürlich mit mir kommuniziert. Aber das ist nicht ein abgeschlossener Bereich, wo nur Geistliches passiert und in dem anderen Bereich hat das keine Auswirkung. Das ist falsches Denken. Das heißt, wenn Paulus uns hier aufruft zu einem Weg der Heiligung, dann meint er eine ganzheitliche Heiligung, die alles in unserem Leben durchdringt und nicht nur geistlich ist, sondern die in die Emotion hineingeht, die in die Beziehungen hineingeht, die in meinen Körper hineingeht. Alles hängt zusammen. Alles hängt zusammen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also meine Beobachtung ist, dass wir als Christen oft sehr geistlich denken und denken, boah, wir müssen immer geistlicher werden. Und dann geht es darum, immer mehr Bibel zu lesen, immer mehr zu beten, um den Geist zu füllen, weil wir denken, das ist jetzt der Weg auch zur Heiligung und wir sollen wachsen im Glauben. Aber auf der anderen Seite tun wir manchmal so, als ob dieses geistliche Leben gar nichts mit unserer Seele zu tun hätte und mit unseren anderen Themen des Lebens. Also es gibt Christen, die können dir 100 Bibelstellen aufsagen und die kommen zu allen christlichen Veranstaltungen und saugen alles Geistliche im Wissensmäßigen auf, aber emotional sind die ein Wrack. Und wenn du auf einer Gefühlsebene mit denen unterwegs bist, dann stellst du fest, die haben überhaupt keinen Kontakt zu ihren Gefühlen, sondern da kommt ganz viel vielleicht Zorn, Zynismus raus, ungute Dinge, die nicht bearbeitet sind, aber in ihrem Denken sind sie geistlich top. Und da sagt Paulus, das ist Quatsch an so einer Stelle. Wir sind ganzheitliche Wesen, alles hängt zusammen. Es geht nicht nur darum, unsere Beziehung zu Gott irgendwie nach vorne zu pushen, sondern es geht auch um unsere Beziehung zu uns selbst und es geht um die Beziehung zu meinem Nächsten. Und alles, alles ist ein großes Thema. Alles ist Heiligung. Ich möchte sehr, sehr herzlich darum werben, dass wir uns als ganzheitliche Menschen verstehen und dass wir nicht künstlich denken, das ist hier nur geistlich und das andere hat damit nichts zu tun, sondern alles ist geistlich, alles kann geistlich sein, alles hat Auswirkungen aufeinander und alles hängt zusammen, wir können es gar nicht trennen, wir sind von Gott so gedacht. Es geht genauso darum, in unseren Gefühlen zu reifen und in unseren Beziehungen zu heilen. Und das hat ganz praktische Auswirkungen und das müsste man runterbrechen. Nur mal hier so zwei Beispiele. Also, wenn du geistlich wachsen willst und du sagst, okay, und deswegen muss ich Gott noch mehr Raum geben und deswegen bete und faste ich, ja, und das ist so deine Richtung. Aber auf der anderen Seite willst du dich nicht deinen emotionalen Baustellen widmen und du lässt Gott da nicht dran. Dann sage ich dir, du wirst nicht wachsen in der Heiligung, so wie Paulus das beschreibt, weil du etwas aus deinem Leben ausklammerst, wo wunde Punkte da sind, wo Verletzungen da sind, die werden nicht kompensiert dadurch, dass du versuchst, geistliche Übungen zu machen, sondern ein Heiligungsprozess würde so aussehen, dass du diesen wunden emotionalen Punkten deines Lebens Raum gibst und dahin schaust und Gott daran lässt, und dann geschieht Veränderung deines Lebens. Und das kannst du sehr gut unterstützen, auch mit Bibellesen und vielleicht auch mit Fasten. Aber das Geistliche ist nicht immer die Lösung für alles. Und manchmal musst du andere Hausaufgaben machen und Gott ranlassen an die wirklichen Herausforderungen deines Lebens. Oder Beispiel, jemand empfindet sich müde, ausgelaugt und weit von Gott entfernt. So, ja, vielleicht kennst du so eine Situation, du denkst, boah, irgendwie ist ganz schwierig gerade und ausgelaugt, Gott ist nicht da, du hörst ihn nicht, du empfindest seine Nähe nicht mehr. Und dann ist das ein massives Problem für dich vielleicht und du sagst jetzt, okay, was soll ich machen? Wie kann ich dem begegnen? Und dann wäre eine Lösung zu sagen, okay, ich muss jetzt hier mehr beten und ich muss Gott irgendwie mehr suchen, damit diese Situation sich ändert. Kann auch mal ein richtiger Weg sein, aber es kann auch mal ein Weg sein, der irgendetwas nicht berücksichtigt. Vielleicht hast du gerade in deiner Lebenssituation massiv Stress. Du schläfst zu wenig, du hast andere Baustellen in deinem Leben und dann wäre ein guter Punkt, dass du vielleicht einfach mal ein bisschen dein Leben entschleunigst und erstmal wieder gut schläfst. Vielleicht dich auch mal bewegst. Vielleicht mal, wenn die Sonne scheint, die Sonne auftankst, damit deine Vitamin-D-Produktion ansteigt, damit du dich wieder kräftiger fühlst. Vielleicht macht es Sinn, dass du nicht fünfmal am Tag oder fünfmal in der Woche Döner isst, sondern dass du Vitamine zu dir nimmst, damit du einfach wieder fitter wirst. Und ich sag dir, wenn du das machst, dann wird sich fast automatisch an so einer Stelle deine Wahrnehmung von Gottes Gegenwart in deinem Leben, wird sich das wieder sortieren. Weil wir als Menschen so ticken, da wo wir ausgeruht sind, da wo wir die Nährstoffe aufnehmen, die wir brauchen, da geht es mir besser. Und wenn es mir besser geht, bin ich für Gott und seinen Geist und sein Wirken viel empfänglicher. Verstehen wir? Wir sind manchmal viel zu einseitig unterwegs und sehen das ganze Thema nicht umfassend und ganzheitlich. Lass uns unser Leben nicht in geistliche und ungeistliche Teile aufspalten. Gott will uns als ganze Menschen zum Ziel führen und nicht nur so häppchenweise. Ich möchte zum Schluss kommen und die Lobpreisgruppe darf gerne nach vorne. Ich möchte dich fragen, wie sehr bist du in deinem Leben als ganzer Mensch vor Gott? Oder wie sehr bist du in deinem Denken und in deinem Handeln so aufgespalten? Hast deine schönen Bereiche, die geistig sind, hast deine menschlichen Bereiche, aber da ist wenig Interaktion. Also wie verstehst du dein Menschsein? Und wie schwer hilft es dir vielleicht auch einfach mal stehen zu lassen, dass das ganze Leben ein großes Zusammenspiel von unterschiedlichen Dingen ist und du kannst es gar nicht genau alles trennen. Wir als deutsche, westliche Leute, wir wollen immer unsere Schubladen haben. Wir wollen immer sagen, hier, das ist das Thema und dann ziehen wir da auf und dann hier das nächste und so. Alles sortiert, beschriftet, so. Und dann hast du deine ganzen Kisten und denkst, boah, jetzt habe ich mein Leben im Griff. Schön wäre es, wenn. Aber hat mit dem Biblischen recht wenig zu tun. Sondern so das biblische Denken des Menschseins ist, hey, alles ist vernetzt, alles hängt zusammen. Und die Sicherheit ist nicht die Kontrolle über die ganzen Schubladen, sondern unsere Sicherheit liegt darin, dass wir unser Leben, selbst wenn wir es als chaotisch empfinden, dass wir es Gott hinhalten und ihn einladen, dass er an uns wirkt und dass er aus unserem Leben etwas Wunderbares macht. Und das hat er zugesagt hier in diesem Vers, wenn wir den nächsten Vers nochmal schauen, Vers 24. Der, der euch beruft, und das ist Jesus Christus selbst, er ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Mit dieser ganzen Komplexität, mit diesen ganzen Baustellen unseres Lebens, er wird uns ans Ziel bringen. Er wird dich ans Ziel bringen, er wird mich ans Ziel bringen. Letztendlich die Voraussetzung ist, wir halten uns Gott hin. Wir lassen ihn wirken. Wir wollen mit ihm unterwegs sein. Dann wird er seine Sache machen und uns Stück für Stück leiten durch seinen Heiligen Geist. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen und dass wir Gott nochmal so eine Antwort geben. Ich weiß nicht, was dich berührt hat, was dich herausfordert, wo du dich wieder erkannt hast. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, auch immer wieder Dinge festzumachen und zu sagen, Gott, hier an diesem Punkt hast du mich berührt. Ich weiß, ich soll ihn angehen. Ich weiß, ich brauche hier Hilfe. Dann mach Dinge fest und geh nicht einfach so jetzt wieder weiter und dann nächste Woche ist Advent und so und dann kommt Weihnachten und dann Jahr für Jahr plätschert etwas hin in deinem Leben, was nicht gut ist vielleicht. Hey, lass Gott ran, lass andere Menschen ran, such Ergänzung, such Hilfe und bleib nicht da stehen, weil das Leben ist zu wertvoll und zu kurz hier auf dieser Erde. Ganz viel Lebensqualität geht uns flöten, weil wir voller Scham bei uns bleiben und denken, ich muss alles alleine regeln und komme trotzdem nicht klar. Lass Gott ran, öffne dich, dass Licht reinkommt. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gegenwart an diesem Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für das Angebot, was du machst. Du bist der Gott des Friedens. Du hast uns im Blick. Und du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und du willst uns zum Ziel führen. Aber du willst uns verändert zum Ziel führen. Herr, und wie viel Potenzial liegt in dir und in deiner Kraft? Ja, und wenn wir unser Leben daneben stellen, dann fühlen wir uns oft so kraftlos und dann ist es oft so chaotisch und dann haben wir so viele Baustellen. Ich lade dich ein, Geist Gottes, dass du kommst und dass du unser Leben transformierst, da wo wir es nötig haben. Herr, ja, und da wo wir vielleicht noch gar nicht auf diesem Weg so doll unterwegs sind, dann bitte ich dich, dass du alle Widerstände in uns aufbrichst und dass wir dir mehr vertrauen, dass Ängste weggehen, dass Scham abnimmt und dass wir Schritt für Schritt erleben, wie gut du uns tust. Komm und verändere du uns. Herr, wir haben doch alle Sehnsucht danach, dass Dinge in unserem Leben sich verändern und nach vorne sich entwickeln. Wir alle brauchen dich so sehr und in dir ist die Antwort. So komm, Geist Gottes, und sprich du zu jedem Einzelnen heute noch, was er mitnehmen soll, wo er den nächsten Schritt setzen soll. Lass uns nicht einfach so nach Hause gehen und dieses Thema abhaken, weil es ist zu wichtig, es ist zu wertvoll. Wir sind für dich zu wertvoll. Danke, dass du an der Arbeit bist. Und so wollen wir dir Raum geben. Komm mit deinem Licht, dass du uns erleuchten kannst und dass es hell wird in uns. und dass wir mehr so werden wie du, Jesus. Das wäre so schön, das wäre so stark und es würde Menschen noch viel mehr anziehen, die dich noch nicht kennen.